Liebe Mitmenschen, vielleicht haben Sie soeben gestutzt. In der Fassung des Vaterunser, die wir gerade aus dem Lukas-Evangelium gehört haben, da fehlt doch einiges von dem, wie wir das Vaterunser kennen. Wie kommt das? Nun, das Vaterunser ist uns im Neuen Testament an zwei Stellen überliefert. Bei Lukas, die soeben gehörte Kurzform, und bei Matthäus die längere Fassung, die wir in der christlichen Kirche beten. Zur Zeit der Abfassung dieser beiden Evangelien, also um das Jahr 80 nach Christus, gab es demnach zwei Fassungen des Vaterunser, die im Entscheidenden übereinstimmen, aber in manchen voneinander abweichen. Welche der beiden Fassungen geht auf Jesus zurück? Welche ist die ursprüngliche? Die Forschung sagt, die kürzere bei Lukas, die wir vorhin gehört haben. Und Matthäus hat darum dort erweitert. So heißt es bei Matthäus nicht Vater, sondern Vater unser in den Himmel, im Himmel. Außerdem fügt Matthäus die Bitte ein, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und am Ende fügt er noch an, sondern erlöse uns von dem Bösen, göttlich, sondern reiß uns zurück vom Bösen. 50 Jahre später, um 130 in Syrien, bringt eine frühchristliche Gemeindeordnung, die sogenannte Didache, die längere Matthäus-Fassung und erweitert sie um den abschließenden Lobpreis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dreimal am Tag sollt ihr so beten, fügt diese Gemeindeordnung noch hinzu. Dreimal am Tag, so wie Juden dreimal am Tag das 18-Bitten-Gebet beten sollen, das Chemonet es weg. Und in der römisch-katholischen Messordnung wird dann dazwischen noch ein längerer Einschub eingefügt. Erlöse uns, Herr, von allem Bösen und gib Frieden unseren Tagen, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und so weiter. Doch zurück zum Neuen Testament. Die kürzere Fassung des Vaterunser, die Lukas überliefert, und die wir im Evangelium gehört haben, dürfte also auf Jesus zurückgehen. Sprachkundige haben diese Fassung in die Sprache Jesu, ins Aramäische, rückübersetzt. Und siehe da, fast genauso wird das Vaterunser heute noch von aramäischen Christen gesprochen, die jetzt aus Syrien fliehen müssen. Doch kommen wir nach diesen Vorbereitungen zum Inhalt. Das Vaterunser hat einen klaren Aufbau. Die Anrede, aber Vater, Matthäus, Vater unser, der im Himmel, dann zwei bzw. drei Du bitten, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, Matthäus fügt eine dritte hinzu, dein Wille geschehe, und dann drei Wir bitten, unser Brot für morgen gib uns, unsere Schuld vergib uns, lass uns nicht fallen in Versuchung. Hier werden sechs Uranliegen des menschlichen Herzens ganz dicht in Worte gefasst und vor Gott gebracht. Zuerst, dein Name werde geheiligt, Ehrfurcht vor dem Heiligen. Dein Reich komme, Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Liebe, umfassenden Shalom. Dein Wille geschehe, Protest gegen all das Furchtbare, das Menschen in ihrem Willen, in ihrer Machtgier und Geldgier und Lustgier anderen antun. Dann, unser Brot für morgen gib uns jeden Tag. Sorge um das fürs Dasein Nötige. Vergib uns unsere Schuld. Das letztlich nicht zu verdrängende Wissen um unsere Schuld. Lass uns nicht in Versuchung fallen, nicht an dir irre werden. Also das Wissen um unsere Verführbarkeit und die Angst, im Ernstfall vielleicht zu versagen, den Sinn des Lebens zu verfehlen, sondern reiß uns weg, reiß uns zurück vom Bösen. Für Jesu Zeitgenossen waren diese sechs Bitten sofort verständlich. Hier waren ihre Uranliegen, ihre Ursehnsüchte und Urnöte ganz dicht in prägnante Worte gebracht. Im Betenden stellten sich sofort klare Vorstellungen und Gefühle ein, Sehnsüchte und Hoffnungen. Er fühlte sich selber wirklich ausgesagt. Heute müssen wir diese Symbole zum Teil erst wieder freischaufeln. Das möchte ich jetzt tun, in zwei Teilen, die durch ein besinnliches Zwischenspiel dann unterbrochen werden. Erster Teil, Vater. Es ist das entscheidende Wort und es ist erklärungsbedürftig. Denn mit irdischen Vätern ist das so eine Sache. Viele Menschen erleben den eigenen Vater ja nicht bloß erfreulich. Die Anrede an Vater, an Gott, fällt ihnen schwer, verbaut ihnen vielleicht gar den Zugang zu Gott. Im Alten Testament wird Gott nur ganz selten als Vater bezeichnet. Viel, viel öfter, ja eigentlich durchgehend, wird Gott Jahwe genannt. Das heißt, ich bin da bei euch. Und weil man diesen Gottesnamen aus Scheu, um ihn nicht zu missbrauchen, lieber gar nicht ausspricht, sagt man stattdessen Herr. Fast überall, wo Sie in unseren Übersetzungen des Alten Testaments Herr lesen, steht im hebräischen Original der Gottesname Jahwe. Ich bin da. Zum Beispiel im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr, also Jahwe, der Ich bin da. Ich bin bei euch, der ist mein Wind. Und müsste ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte mich vor keinem Unglück, denn du bist bei mir. Ich bin da bei euch. Das ist der Gottesname. Sehr selten also wird Gott als Vater bezeichnet. Aber wenn das Alte Testament, wenn Israel, wenn Juden das Wort Vater mal auf Gott anwenden, dann umschließt dieses Wort für sie etwas von dem, was bei uns die Mutter bedeutet, nämlich seine Barmherzigkeit. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit Gottes, Rachamim, ist nämlich von Rechem, das ist Gebärmutter, Mutterschutz, abgeleitet. Also diesem Vater traut man zu, dass er so etwas wie ein Berg in deinem Schoß ist, ein Herz für uns hat, dass er sich liebend seiner Kinder erbarmt, ihnen ihre Treulosigkeit verzeiht. Der Prophet Hosea lässt Gott sprechen: Wie könnte ich dich strafen und preisgeben? Mein Herz dreht sich um in mir, all mein Mitleid ist entbrannt, ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken, denn Gott bin ich und nicht ein Mann, nicht ein beleidigter Mann, der sich rächen will. Im Alten Testament können deshalb Beter in ihrer Not zu Gott rufen: Wo ist deine Liebe und deine Erbarmung? Halte dich doch nicht zurück, du bist doch unser Vater. Und wenn sie klagen: Jahwe, also der Herr, hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen, so gibt dieser Gott ihnen zur Antwort: Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmte über den Sohn ihres Leibes? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Sieh her, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Also, Juden können den großen, gewaltigen Gott, den unergründlichen Urgrund, diesen Ich bin da, vor dem Mose nur die Schuhe ausziehen und sich in den Staub werfen kann, Juden können diesen allgegenwärtigen, ewigen, an ein paar Stellen auch mit Vater sprechen. Und dieses Wort meint nicht einen harten, autoritären Mann- und Bossgott, sondern einen liebenden, fürsorgenden, barmherzigen Vater, der das Mütterliche in sich integriert. In zwei jüdischen Gebeten der Zeit Jesu wird Gott angesprochen mit unser Vater, unser König oder unser Vater in den Himmel, im Unterschied zu den irdischen Vätern. So macht es nun auch der Judenchrist Matthäus. Unser Vater in den Himmel. Unser Vater, der in den Himmel, wie es wirklich heißt. Matthäus mahnt uns damit, die unendliche Größe Gottes nicht zu vergessen. Die Erhabenheit Gottes über alles. Also uns der Nähe und des Abstands gleichermaßen bewusst zu bleiben. Unser Vater in den Himmel. Nicht da oben, jedenfalls nicht nur dort. Der Himmel da oben, der kosmische Himmel, Englisch Sky, ist nur ein Gleichnis für den religiösen Himmel, Englisch Heaven. Für die radikal andere Dimension Gottes, die überall da ist, nicht nur da oben, auch jetzt hier mitten unter uns. Vater unser im Himmel, our Father in Heaven, nicht in Sky. So also Matthäus. Bei Lukas hingegen beginnt das Gebet ganz einfach mit Pater, griechisch Vater. Und dahinter steht das aramäische Abba. Das ist die Gottesanrede Jesu. Jesus gebraucht das Wort Vater sehr oft für Gott. Und in allen Gebetsworten, die von Jesus überliefert sind, außer am Kreuz wurde Psalm 22 zitiert, in allen sonstigen Gebetsworten spricht Jesus Gott immer mit Vater an. Im Aramäischen, seine Muttersprache, stand dafür durchweg Abba. Eine Gottesanrede, die so charakteristisch für Jesus war, dass selbst griechisch sprechende Gemeinden dieses Abba im aramäischen Wortlaut festhielten und dann anschließend ins Griechische übersetzten. Abba, Vater. Wie wir es zum Beispiel vorhin in der Lesung aus Römer 8 gehört haben. Auch der Evangelist Markus, der sonst immer die griechische Übersetzung Pater, Vater bringt, lässt an einer Stelle das aramäische Fremdwort Abba stehen. In der extrem zugespitzten Todessituation am Ölberg. Ihm ist wichtig, dass Jesus auch und gerade dort noch Abba, guter Vater, sagt. Gott so anzureden, war im Judentum ungewöhnlich. Denn Abba ist Wallwort. Entstammt der Familiensprache, entspricht unserem Papa. Abba und Imma, Papa, Mama, sind die ersten Worte, die das Kind plappert. Abba sagen kleine Kinder als eines ihrer ersten vertrauensvollen Worte. Aber auch erwachsene Kinder redeten den Vater noch so an. Vertrauensvoll und zugleich mit dem Respekt, den man Eltern nach dem vierten Gebot schuldet. Und so ist es heute noch in Israel. Und oft auch bei uns. Das wendet Jesus auf Gott ein, auf den großen, unbegreiflichen, ewigen, heiligen Gott. Wie kann man das wagen? Eigentlich unerhört. Und er lädt auch seine Schüler, seine Jünger und Anhänger dazu ein, sich so Gott zuzuwenden, ihm dieses Abba nachzusprechen. Abba, lieber Vater, nicht verniedlichend Väterchen oder Schulterklopfen, Klopfen, Päckchen, sondern Abba. Mit dem vollen Klang der Zugehörigkeit und des Vertrauens, aber auch der Achtung und des Aufschauens. Dieses Abba, Papa, guter Vater, lieber Vater, spiegelt Jesu ureigene Gotteserfahrung und Gottverbundenheit. Ein tiefes, ihn im Innersten bestimmendes Verhältnis zu Gott, zu seinem Abba, mit dem er lebt. Damals, als er sich von Johannes dem Täufer am Jordan taufen ließ, ist diese tiefe Gotteserfahrung in ihm aufgebrochen. Sie hat ihn dann vom Täufer weggeführt, der noch einen furchterregenden, unerbittlich strafenden Gott predigte und nie aber guter Vater hätte sagen können. Einmal, als die Jünger früh morgens aufwachten, war Jesus verschwunden und sie fanden ihn schließlich weiter weg an einem einsamen Ort, versunken in der Stille, dem göttlichen Urgrund sich öffnend, innerlich vor ihm da, mit seinem ganzen Selbst auf dieses andere achtend, horchend, auf dieses Ich bin da, zu dem Jesus vertrauensvoll Abba, guter Vater, zu sagen wagt. Und dann wollen seine Jünger auch so beten lernen. Sie merken, diese Beziehung fliegt einem nicht zu. Man muss sich um sie kümmern und sie pflegen, wie jede Beziehung. Beziehung zu Gott, Gottvertrauen, ist kein fragloser Besitz. Sie muss jeden Morgen und Abend neu geknüpft und gefestigt werden oder sogar neu erkämpft werden gegen alle möglichen Anfechtungen, Einwände und Zweifel. Doch mit jedem Anflug solchen sich Auftuns und Vertrauens bekommt das Leben einen geweiteten Horizont und eine Mitte, die nicht ich selber bin, die dieser andere ist, der ich bin da bei euch, zu dem ich aber sagen darf, dessen Sohn oder Tochter, dessen Kind ich sein darf und dessen unverbrüchlicher Liebe zu mir ich gewiss sein darf. Jesus sagt, euer Vater weiß doch, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Ihr braucht also nicht viele Worte zu machen. Deswegen lehrt Jesus nicht lange Gebete zu sprechen, sondern wenige Bitten, die es in sich haben und auf die ich nachher besinnlichen Musik zu sprechen kommen. Sie werden denken, jetzt hat er so lange über das eigene Wort Vater gesprochen, wie mag das jetzt enden? Keine Sorge, ich mache es kurz. Natürlich könnte man über diese vielen Bitten sehr lange sprechen, aber ich will es wirklich kurz machen. Betrachten wir also diese sechs Bitten. Zunächst die zwei Du-Bitten. Geheiligt werde dein Name, es komme dein Reich. Diese beiden Bitten knüpfen an das jüdische Kaddisch-Gebet an, das Heilig-Gebet, mit dem der Synagogen-Gottesdienst schloss und das Jesus wohl von klein auf kannte. Die älteste Fassung dieses später entwickelten Kaddisch-Gebetes lautet: Erhoben und geheiligt sei sein großer Name in der Welt, die er nach seinem Willen schuf. Er lasse sein Reich kommen in eurem Leben und in euren Tagen und im Leben des ganzen Hauses Israel, in Eile und in Wellen. Und darauf sprechet Amen. Jesus macht nicht so viele Worte. Er sagt ganz klar: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Und Matthäus fügt noch hinzu eine dritte Bitte: Es geschehe dein Wille. Die erste Du-Bitte: Geheiligt werde dein Name. Welcher Name? Nicht Vater. Vater ist nicht ein Name für Gott, sondern meint die unmittelbare Beziehung, wie ja auch ein Kind seinen Vater nicht beim Namen ruft, wenn es ihn Papa Vater anredet. Der Name, das ist Jahwe. Ich bin da für euch. Herr. Und der Name ist für Juden gleichbedeutend mit Gott. Gott soll heilig gehalten werden. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, sagt das zweite Gebot. Ehre sei Gott in der Höhe, sagen wir, und Ehre sei dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist oder auch alles zur größten Ehre Gottes. Wie wird Gott geehrt? Wie wird der Name Gottes geheiligt? Nicht einfach nur mit Worten und Liedern. Gott ehren, seinen Namen heilig machen, das geschieht, wo man in Ehrfurcht vor Gott zu leben versucht. In Gottesfurcht, wie das im Alten Testament heißt. Wenn es in Israel keine Gottesfurcht gibt, wenn so gelebt wird, als sei der Ich bin da nicht da, dann hat das zur Folge, dass die Schwachen ausgebeutet werden, dass die Fremdlinge ihres Lebens nicht mehr sicher sein können. Ihr werdet sicher sein, denn ich fürchte Gott, sagt Josef zu seinen Brüdern, die ihn verkauft haben. Die Ehrfurcht vor Gott bewirkt zivil Courage. Aufstehen gegen Unrecht in Gesellschaft und in Kirche. Eintreten für die Rechte der Frau, des Kindes, der Leiharbeiter, der Flüchtlinge und so weiter. Der Name des Ich bin da. Gott wird dort geehrt, wo etwas von seiner väterlich-mütterlichen Barmherzigkeit spürbar wird in der Welt. Die zweite Du-Bitte: Es komme dein Reich, Reich Gottes. Das Wort, das Jesus verwendet hat, heißt eigentlich Königsherrschaft Gottes, dass Gott zur Herrschaft kommt, dass nicht einfach Geld die Welt regiert, sondern die Güte Gottes unter Menschen zu regieren beginnt. Schon im Alten Testament ist das Herrwerden und Herrsein Gottes herrschaftskritisch, steht im Gegensatz zu aller sonstigen Herrschaft von Menschen durch Macht, Geld, Beziehungen, Betrug, Militär oder Terror. Gottes Herrschaft und Reich ist das große Sehnsuchtswort, das die tiefste Sehnsucht der Menschen umfasst, das ersehnte, nie erfüllte Ideal der Gerechtigkeit und des Friedens, also Hilfe und Recht für die Schwachen, Ausgegrenzten, Heilwerden, Friede im umfassenden Sinn von Shalom, Friede zwischen den Völkern, den Menschen und zwischen Mensch und Natur umgeht. Diese Gottesherrschaft bildet das zentrale Thema des Wirkens Jesu. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und alles andere wird euch zugegeben werden, heißt es in der Bergpredigt. Die dritte Du-Bitte: Es geschehe dein Wille, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel. Bei Gott, im Himmel, in der Dimension Gottes, steht Gottes Wille längst fest, wie eine Art Vorentwurf dessen, was auf Erden Wirklichkeit werden soll. Mögen die Unrechtsverhältnisse und der Lauf der Dinge in der Welt noch so sehr dagegen sprechen. So steht es bei Deuteronomium und Jesaja. Bei Jesus ist es der gute Wille des Abba Vater, der für alle entschieden ist, der jeden sucht und alle erreichen möchte, auch den Verlorensten und selbst den Schürfen. dass Gottes guter Wille auf der Erde geschieht, das kann freilich nur Gott selbst herbeiführen. Gott selbst muss durch seinen Geist das menschliche Herz umwandeln, damit der Mensch den Willen Gottes tun kann. Was der Wille Gottes ist, das wissen wir im Grundsatz schon, nämlich das, was der Güte, der Gerechtigkeit, dem Frieden, der Bewahrung der Schöpfung dient. Aber was das konkret heißt, das ist oft dunkel und schwer zu erkennen. Und es kann äußerste Situationen geben, wo wir und die Ärzte mit unseren Möglichkeiten am Ende sind, wo unser Bitten, wie bei Jesus am Ölberg, nicht erhört wird, wo wir unsere Wünsche loslassen müssen, geschehen lassen müssen, was wir eigentlich nicht wollten, und dann mit Jesus am Ölberg zu sprechen versuchen, nicht wie ich will, sondern wie du willst, falls das denn dein Wille sein sollte. Welche innere Bewegung vollzieht sich im Beter, wenn er die Vater unser Bitte spricht, dein Wille geschehe? Ganz sicher nicht einfach Ergebung in ein dunkles Schicksal. Nein, im Blick auf all das Furchtbare, was Menschen mit ihrem Willen, mit ihrer Dummheit und Verurteilung auf Erden anrichten, was uns in Wut versetzen kann, im Blick auf all das Furchtbare wird die Bitte dein Wille geschehe zum Schrei der Klage und des Protestes gegen das Unrecht und zum Schrei nach Gott, dass die Lage sich wenden möge und den Leidenden Hilfe zuteil wird. Und in Blick auf mein eigenes Leben kann sich die Bitte, es geschehe dein Wille, verbinden mit der Suche nach dem Willen Gottes für mein Leben. Die drei ersten Bitten, die du bitten, bleiben in einer Schwebe zwischen Bitte an Gott, er möge es tun, und dem Wunsch, der Programm, es soll etwas geschehen und ich lasse mich dafür engagieren. Dass Gott, sein Name, in der Welt nicht lächerlich, sondern groß gemacht wird und ich durch mein Leben dazu beitrage, dass er seine gute Herrschaft heraufführt, auch durch mich, dass er seinen guten Willen in der Welt durchsetzt, auch durch uns, das meint stets die gleiche Sache. Was Gott als gutes Ziel mit seiner Welt und mit uns vorschwebt, soll jetzt wenigstens anfangen, weil die Menschen es jetzt schon brauchen. Und Gott möge es am Ende in der Vollendung volle Wirklichkeit werden lassen. Mit der zweiten Vater unserer Hälfte, den drei hier bitten, wechselt die Perspektive. Jetzt geht es um uns und unsere heutige Nöte. Sorge ums nötige Brot, Schuld und Vergebung, Bewahrung und Standhalten in Versuchung. Die vierte Bitte also. Unser Brot für morgen gibt uns heute. Wir beten ja wie gewöhnlich unser tägliches Brot gibt uns heute. Aber das griechische Wort, das damit täglich übersetzt wird, kommt überhaupt in der ganzen griechischen Welt nur hier vor, ist sonst völlig unbekannt und deswegen ist seine Bedeutung unklar. Man kann also raten. Manche übersetzen unser nötiges Brot gibt uns heute. Aber es gibt doch einen Hinweis, was gemeint ist. Es gab nämlich vom Matthäus-Evangelium eine aramäische Version, von der sind ein paar Fragmente erhalten, und da steht bei der Brotbitte das aramäische Bachar für morgen. Die aramäisch sprechenden Judenchristen haben wohl seit den Tagen Jesu gebetet, unser Brot für morgen gib uns heute. Dazu drei Bemerkungen. Erstens heißt das, was ich morgen für meine Familie brauche, das gib mir heute, sodass ich heute Nacht ruhig schlafen kann und mich nicht vor lauter Sorgen quälen muss. Sorge nicht ängstlich, sagt Jesus ja. Brot steht für alles, was wir zum Leben brauchen. Gott gebe mir nur jeden Tag so viel ich brauche zum Leben. Nicht all das, was ich sonst haben will. Zweitens, das Vaterunser ist ein gemeinsames Gebet. Unser Brot für morgen gib uns heute. Auch der Mensch unter uns, bei dem Schmalhans Küchenmeister ist und der in der Mitte des Monats schon nicht mehr weiß, wie er seine Familie versorgen soll, auch der soll das, was er zum Dasein braucht, bekommen. Dafür muss ich mitzuhören. Und nicht zu vergessen, alle 2 Sekunden stirbt in der Welt ein Kind an Hunger. Es wäre heuchelei, das Brot für uns selbst zu erbitten, ohne die Bereitschaft, es mit den Hungernden zu teilen. Drittens, morgen bezeichnet im Judentum der Zeit Jesu nicht nur den nächsten Tag, sondern auch den großen Morgen, die Endvollendung. Für Jesus waren irdisches Brot und himmlisches Lebensbrot nichts Gegensätzliches, jede Mahlzeit mit seinen Jüngern, mit Zündern und Zöhnern, war zwar ein gewöhnliches Essen, und es war doch mehr. Vorschein des Vollendungsmahls, der großen Gemeinschaft mit Gott. So ist es dann auch beim Herrenmahl in der Urgemeinde und in der Eucharistiefeier. Ganz kurz die fünfte Bitte. Dazu gab es ja vor anderthalb Jahren hier einen eigenen Gottesdienst zum Thema Schuld. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir hiermit vergeben jedem, der uns etwas schuldet. Also nicht so wie im Gleichnis der unbarmherzige Knecht, dem sein Herr eine Riesenschuld erlässt und der dann hingeht und seinen Mitknecht, der ihm ganz wenig schuldet, wird, bis er das Verschuldete erstattet. Er hat das Erbarmen, die Vergebung seines Herrn, nur kassiert. Sie aber nicht in sein Leben hereingelassen, sonst hätte er sie an die anderen weitergegeben. Die sechste und letzte Bitte. Und führe uns nicht in Versuchung, beten wir. So steht es tatsächlich im griechischen Text. Und das klingt so, als ob Gott uns versuche. Deswegen hat schon der Jakobusbrief klargestellt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott versucht selbst niemanden zum Bösen. Vielmehr wird jeder, der versucht wird, von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. So der Jakobusbrief. Wie die Vaterunser-Bitte in Wahrheit gemeint ist, zeigt ein sehr schönes altes jüdisches Abendgebet, das ich allerdings jetzt weglassen muss, sonst wird es zu lang. Und andererseits zeigt es sich, wenn man wieder auf die aramäische Wortform zurückgeht, die hinter dem griechischen Text steht. Die bedeutet nämlich kommen lassen. Präzis muss man deshalb übersetzen. Und lass uns nicht in Versuchung kommen, sondern entreiß uns den Bösen. Wörtlich, reißt uns zurück vom Bösen. Vom Bösen in all seinen Erscheinungsformen, durch die wir versucht und verführt werden können. Denn wir Menschen sind verführbar. Durch Machtgier, Macht, Habgier, Lustgier, Sensationslust, Ruhmsucht und. Durch in uns aufsteigende Gier, die unsere Beziehungen verdirbt. Es braucht christliche Gemeinde, Gemeinschaft, Familie, Freundeskreis, denn der einzelne Mensch mit seiner begrenzten Widerstandskraft ist schwach. Er lebt sich immer wieder als Spielball solcher Mächte und manchmal spielt er auch selbst in der Versuchung. Und wie oft ist Angst um uns selbst, Angst vor eigenem Schaden, die Triebfeder unseres Handelns und hält uns ab, das zu tun, was wir eigentlich sollen. Wir sind keine Helden und müssen es vor Gott nicht sein. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus im Johannesevangelium zu seinen Jüngern, und bittet für sie, Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Lasst uns nicht in Versuchung kommen, sondern reißt uns zurück vom Bösen. Bewahr uns vor allem davor, dass wir an dir irre werden und von dir abfallen. Bewahre uns vor dem Verrat an dir, wie die Bibel in gerechter Sprache übersetzt. Mit dieser abrupten Schlussbitte ruft das Vaterunser uns ganz hart in die Realität unseres bedrohten Daseins zurück. Ich schließe mit zwei Bemerkungen. Die eine, das Vaterunser, das Jesus uns gab, ist ganz kurz und bündig, kein einziges überflüssiges Wort. Viele sonstige Gebete sind wortreich, bitten um allerlei Konkretes, legen uns damit fest und schließen denjenigen aus, der sich in den Gebetsformulierungen nicht wiederfinden kann. Das Vaterunser aber ist offen und umspannt das ganze Leben. Die weiße Beschränkung Jesu auf wenige Ursymbole lädt dazu ein, dass jeder seinen eigenen Assoziationen und Konkretisierungen nachgehen kann, ohne dass die anderen Mitbetenden nebenan darauf festgenagelt werden. Es ist ein wunderbar diskretes Gebet. Jeder Gottesdienstbesucher kann im Vater unser, obgleich seine Worte völlig mit denen des Nachbarn übereinstimmen, doch sein ureigenes Gebet beten, mit seinen Gedanken, Gefühlen, Vorstellungen, Wünschen. Die Gedanken können still zu den Menschen hinüberwandern, an die wir denken. Dazu ist es freilich möglich, dass die monumentalen Worte des Vaterunser viel langsamer gesprochen werden, als wir es in der Regel tun. Die andere Bemerkung: Das Vaterunser vermeidet die plumpe Vertraulichkeit mancher Gebete. Es wahrt die notwendige Spannung in der Gottesbeziehung. Es verbindet die tröstende Nähe des Vaters mit der Ehrfurcht vor dem Heiligen, Ewigen, Unergründlichen. Den vertrauensvoll mit Abba Vater anzurufen, ja überhaupt nichts Selbstverständliches ist. Deshalb kann in der römischen Messliturgie das Vaterunser so eingeleitet werden. Getreu dem Wort unseres Herrn wagen wir zu sprechen. Vater unser, Audemus Dizem, Vater unser, wagen wir so zu sprechen. Noch eindrucksvoller, die Chrysostomus-Liturgie, die bei griechisch- und russisch-orthodoxen Christen gebräuchlich ist. Da heißt es: Würdige uns, O Herr, dass wir es freudig und ohne Vermessenheit wagen, dich, den großen und sterblichen Gott, als Vater anzurufen und zu sprechen, unser Vater.